So, eins, zwei, drei.
Ja, ich rede sehr laut. Ja, mein Name ist Stefan Kiene. Ich komme von der anderen Seite der A3, also hinter Limburg. Da hört hier die Welt auf, habe ich gehört. So geht es uns andersrum. Westerwald ist immer eine ganz große Baustelle. Ich glaube, da kann man nach Haiger, kann man, glaube ich, 10.000 Wege fahren von uns aus. Aber man fährt eine Stunde 15. Also wir sind zwischen Limburg und Koblenz an der Lahn. Und da gibt es ein Freizeitheim und da bin ich der Leiter. Und wer sich das mal anschauen möchte, der kann sich hier dieses große Heft da hinten, habe ich rausgelegt, kann man das gerne betrachten, mitnehmen. Sonst geht es auch auf der Homepage www.fackelträger.de. Da kann man alles finden. Und wir haben Freizeiten im Sommer, das heißt von April bis September haben wir Freizeiten, Familienfreizeiten, Teenie-Freizeiten und Ferien, Bibelwochen und sowas. Und im Winter haben wir eine Bibelschule von Oktober bis März. Und da haben wir im Augenblick 42 Anmeldungen. Bei 50 müssen wir schließen. Mit aller Übertragung kriegen wir nicht mehr rein. Wir haben zwar 100 Betten, aber wegen Corona geht es leider nicht anders. Wer das also wissen will, wie die Sommer aussehen, ungefähr, das ist noch von diesem Sommer, das wird nächstes Jahr sich wiederholen. Und hier kann man das auch betrachten. Und ich habe auch noch einen Rundbrief mitgebracht. Und da gibt es eine kleine Andacht und was wir so persönlich gerade so machen. Ich bin verheiratet mit Friederike und wir sind 25 Jahre dort tätig und 25 Jahre verheiratet. Und wir haben 4 Kinder.
Schöne Zusammenfassung. Nee, schön. Das ist ja, ich habe es mir mal angeguckt im Internet. Echt ein tolles Zentrum und sehr spannend. Sieht echt gut aus. Genau, ich würde noch gerne für dich beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass Stefan hier ist. Und danke, dass er einfach, ja, dass du durch ihn reden willst, durch dein Wort. Und es ist so lebendig, dein Wort ist ewig und das wollen wir heute erfahren und das werden wir erfahren. Und ich bitte dich, dass sich dein Geist, Stefan, Worte findet, die unser Herzen einfach neu ermutigen, neu treffen und dass du ihm Kraft gibst und ihm auch Freude gibst an diesem Dienst. Amen.
Amen. Ja, ich glaube, ich kam hier zu dieser Gemeinde, glaube ich, mit der Kontakt mit dem Ehepaar Schmidt. Ich glaube, so war das. War schon mal jemand in der Klostermühle? Darf ich mal kurz sehen? Allerhand, alles gut. Sehr schön. Dann brauche ich da nicht mehr weiter sagen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und dass ich in Haiger, wie gesagt, da gibt es ja so viele, nicht nur Wege hin, sondern auch so viele Gemeinden und Dillenburg und Herborn und alles. Sehr schön, dass ich hier bin. Ich wäre schon falsch eben beinahe anders abgebogen, vorne hinter der Brücke, bei eurer alten Gemeinde. Aber ich habe euch gefunden, sehr, sehr schön. Und wir wollen heute mal kurz in die Offenbarung reinschauen. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier funktioniert, also das ist an. So. So läuft's, genau. Und ich mache die Offenbarung, weil ich die in diesem Jahr als Thema habe. Ich suche mir jedes Jahr ein neues Thema. Da gehe ich durch ein neues Buch, mal einen Römerbrief, mal den Galaterbrief, mal das Leben vom Abraham, mal einen Psalm hatte ich letztes Mal. Und dieses Jahr sagte meine Frau, wie wär's denn mit Offenbarung? Also letztes Jahr hat sie das gesagt, für dieses Jahr. Und dann habe ich gesagt, oh nee, bitte nicht Offenbarung. Da kommt man nicht durch, das ist nur Spekulation. Und da dachte ich, jetzt bin ich 52, wie alt muss ich dann noch werden? Ich sollte mich nicht mehr scheuen. Also habe ich gesagt, gut, packen wir die Herausforderung an und schauen mal in die Offenbarung rein. Und das habe ich also hier an mehreren Freizeiten jetzt schon durchgenommen. Und in meiner großen Zuversicht habe ich gedacht, ach, wir machen mal nur 2 Kapitel, die Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Und in der Vorbereitung hat mich die Zuversicht verlassen und ich habe gedacht, nee, wir machen nur Kapitel 1. Ihr wollt ja einen Gottesdienst und keine Lektion für 3 Stunden. Also gucken wir einfach mal in Offenbarung 1 rein und ich habe da gleich ein zweites Thema zugeschrieben, ein neuer Blick auf Jesus. Man kann die Offenbarung ja ganz verschieden betrachten, man kann ja da die Endzeit ausrechnen, also falls einer hier jetzt schon mit den Hufen scharrt und sagt, ach endlich, jetzt sagt er mir, wann der Herr wiederkommt, wann die Entrückung ist oder sowas, ich werde es nicht tun. Ich hüte mich davor zu spekulieren oder zu rechnen. Was aber in der Offenbarung sehr, sehr schön ist, dass man sehr viel von Jesus lernt. Ein neuer Blick auf Jesus. Dass wir Jesus nicht sozusagen mit der Himmelfahrt abschreiben, vielleicht noch irgendwie mit dem Heiligen Geist an Pfingsten wieder zurück erlauben und zwischendrin so sentimental zurückschauen, sondern dass wir wissen, Jesus kommt wieder. Neuer Blick auf Jesus. Und das wollen wir jetzt betrachten. Und da heißt es in der Offenbarung 1, und wenn ihr die Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen, Offenbarung 1, Vers 1. Wir werden nur in Kapitel 1 bleiben, mehr oder weniger. Und da heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Soweit mal. Ich habe euch hier meinen Outline da gegeben. Vielleicht findet ihr das. Ein paar Stifte sind hier vorne noch frei. Das ist zur kleinen Orientierung, wo wir sind, und eine kleine sportliche Aufgabe, dass ihr zwischendrin was einfüllen müsst. Das mache ich, damit ihr wach bleibt. Ihr könnt auch eure Einkaufsliste hinten drauf schreiben für Montag oder was auch immer. Aber nutzt das ruhig. Und da sehen wir, es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und Offenbarung in 1 Vers 1 heißt Apokalypse. Habe ich dahinter geschrieben. Daneben ist sowas Komisches, es ist Griechisch, das ist Apokalypsis. Und das heißt, es ist Enthüllung. Die Kalypto heißt verbergen und Apokalypto heißt das Gegenteil von verbergen, und das heißt offenbar machen. Auf Englischen heißt es reveal, etwas zeigen, etwas darstellen und etwas sichtbar machen. Revelation heißt es auf Englisch, das kann man übersetzen mit Sichtbarmachung. Und wer ist der Autor? Nun, der da was zu sagen hat, ist als erstes ja Gott. Das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Also Gott gibt dir etwas, er ist der Autor. Und wem gibt dir das als nächstes? Jesus, richtig. Da könnt ihr das jetzt rein eintragen. Tue ich das oder macht ihr das gerade? Ich mache das? Gut. Also Jesus, übrigens kleiner Hinweis, in Matthäus 24, Vers 36 habe ich da unter diese zweite Lücke geschrieben, unter Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch, dass die Jünger mal Jesus fragten, Herr, wann soll denn das geschehen? Wann kommst du denn wieder? Wann ist denn die Endzeit? Erinnert ihr euch? Und was sagte Jesus? Das weiß ich nicht. Das ist nun wirklich sehr erschreckend. Man verdrängt es lieber gleich. Aber der Herr Jesus sagt hier was, das weiß ich nicht, das weiß nur der Vater im Himmel. Und da denkt man, oh, mein ganzes theologisches Verständnis von Gott fällt auseinander. Es ist hochinteressant, dass Jesus, als er auf Erden war, eben nicht in seiner Gottheit dort wirkte und in seinem Gottwissen, was er durchaus hatte, sondern dass er so abhängig war vom Vater, dass er sagte, in diesem Moment kann ich euch das nicht sagen, ich weiß es nicht. Es weiß nur der Vater. Und jetzt dreht sich's um in Offenbarung 1, Vers 1, da heißt es, und Gott gab sie seinem Sohn, Jesus. Jetzt weiß er, was passiert. Jetzt weiß er, wann die Endzeit kommt. Und wer Jesus gibt es wem? Und jetzt muss man aufpassen. Den wunderbar. Der wartet immer eine Weile, gell? Okay. Also immer wenn ich so mache, drückt einfach weiter. Dann machen wir das so. Und der Engel gibt's wem? Subi, jetzt knallt's. Der Engel gibt's dem Johannes, Spoiler. Und der Johannes gibt's wem letztendlich? Ja, das ist jetzt gemein. Jetzt muss man Bibel haben und Stifte und alles. Ja, Der Engel gibt es dem Johannes und der gibt es seinen Knechten. Guck mal in 1 Vers 1. Und Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen. Am Ende soll es zu den Knechten kommen. Das sind ja eigentlich wir. Dass am Ende wir wissen, wie die letzten Tage sind, was auf uns zukommt. Und jetzt haben wir hier so diese Reihenfolge, dass Gott uns etwas offenbar machen will. Für viele ist die ja eher irritierend machend. Aber Gott sagt, nee, das ist offenbar machend. Das sollte euch weiterbringen. Und jetzt läuft's. Und ich grüße euch von Gott, dem Vater. Und da gucken wir mal in Vers 4, geht's weiter. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Und da gibt es 3 Personen. Da heißt es, Gnade sei mit euch von dem. Johannes grüßt uns also von dem. Wer ist dem? Dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wer ist das? Der da ist und der da war und der da kommt. Das könnte Jesus sein, aber da steht, guck mal weiter, und von den 7 Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Also und, dann muss es jemand anders sein. Und wer war und wer ist und wer kommt, das ist der Vater. Das wissen wir aus 2. Mose 3, Vers 14, habe ich da hingeschrieben, 2. Mose 3, Vers 14. Denn Bibelkenner wissen das, was passiert in 2. Mose 3? Wo sind wir da? Im Auszug von Ägypten. Und da wird jemand berufen. Wer wird berufen? Der Mose wird berufen. Und wo wird er berufen? Am Dornbusch, am brennenden Busch in der Wüste. Und da lodert es heraus und da spricht Gott zu ihm. Und dann sagt Jesus, wer bist du denn? Und da sagt Gott, ich bin der, ich bin. Oder er sagt, ich war der, ich war. Das ist so ein hebräisches Wortspiel. Und stellt sich dort vor mit seinem Namen Yahweh. Und Jahwe ist ein Wortspiel mit diesem Verb, ich lebe, ich bin. Also Gott sagt hier, ich war immer gleich, ich war immer konstant. Und das ist wichtig zu wissen in diesen Zeiten, nicht wahr, wo einiges sich verändert. Es gibt nur eine Konstante im Leben und das ist Gott. Es gibt nur eine Konstante. Wir denken, das ist unsere Gemeinde oder das ist unser Dorf oder unser Haus oder unsere Familie oder unsere Arbeit oder unsere Gesundheit oder unsere Begabung. Es gibt nur eine Konstante und das ist Gott. Und er sagt, ich war, ich bin, ich war und ich werde sein. Und ich grüße euch von diesem Gott Vater und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron stehen. Und da könnte man jetzt einen Schreck kriegen und sagen, ich kenne eigentlich nur einen Geist, das ist der Heilige Geist. Ist er auch. Und das haben wir in Jesaja 11, Vers 2. Ich habe es euch rausgeschrieben. Und auf diesen Sohn Isais, das ist in Vers 1, wird kommen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. In Jesaja 11, Vers 2 wird dieser eine Geist Gottes siebenfältig dargestellt. Das heißt, es sind die Facetten des Heiligen Geistes. Wenn also immer in der Offenbarung von den 7 Geistern gesprochen wird, muss man jetzt keinen Schreck kriegen, sondern es sind die Varianten, die Ausstrahlung des einen Heiligen Geistes. Wir haben das später auch übrigens bei dem Regenbogen. Übrigens, Regenbogen hat ja auch so Farben, oder? Wie nennt man die? Spektralfarben. Ich muss mal langsam machen, wo das R hinkommt. Und das sind ja ganz bunte Farben, aber wie kommen die Farben zustande? Das weiße Licht wird aufgespalten, so ist es. Und genauso, wenn man Licht durch ein Prisma jagt, dann schillert das in diesen Farben. Andersrum, wenn du die Farben wieder zusammenklappst, kriegst du wieder weiß raus. Das hat bei mir in meinem Tuschkasten nie geklappt. Wenn man nicht die Farben zusammen gemengt haben, kam dunkelbraun raus. Aber die Physiker sagen, nein, nein, das geht alles wieder ins Weiß. Also nicht nur in der Religion muss man glauben, auch in der Physik. Also das wird alles wieder weiß und man hat also die verschiedenen Farben im Regenbogen, die eigentlich aus Weiß herkommen. Und so ist es im Heiligen Geist. Das ist der eine Heilige Geist und der strahlt in diesen sieben Farben heraus. Er ist der Geist des Herrn, er ist der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Stärke. Wir glauben an Gott, der Stärke, und der Heilige Geist ist nicht nur irgendwie ein Gefühl oder irgendwas Ominöses, sondern was Starkes, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, des Respektes vor Gott. Das ist das Wirken Gott, des Heiligen Geistes. Am Anfang der Offenbarung sagt Gott, ich grüße euch, ich der Vater, der Heilige Geist, und jetzt Vers 5, und Jesus. Und da heißt es Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Und da wird Jesus in der dreifachen Art und Weise vorgestellt. Er ist der treue Zeuge. Er ist der treue Zeuge. Zeuge heißt auf Griechisch Martus. Da haben wir den Märtyrer her. Und Märtyrer, Martus, heißt eigentlich nur Zeuge. Märtyrer heißt nicht, dass ich irgendein Terrorist bin und irgendjemanden in die Luft jage, sondern christliche Märtyrer sind einfach Zeugen, die zur Wahrheit stehen, die zu Jesus stehen. Und Jesus ist der treue Zeuge, der zu seinem Vater steht. Durchaus, auch manchmal bis in den Tod hinein. Er ändert sein Zeugnis nicht. Und das finde ich heute ganz, ganz wichtig, dass er der treue Zeuge ist. Treue ist auf Griechisch Pistis, das ist die Wahrhaftigkeit. Und wir haben einen treuen Zeugen, wir haben einen glaubwürdigen Zeugen und nicht wie die Zeugen, die wir im Augenblick haben, eine ganze Menge Fake News, oder? Falsche Nachrichten. Wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr argumentiert über verschiedene Tatsachen und sagt, ich komme zum anderen Ergebnis oder ich würde das so oder so gewichten, sondern wir gegenseitig sprechen wir uns die Wahrheit ab und sagen, das ist die Wahrheit. Und wir arbeiten mit Fake News. Und mittendrin ruft Jesus und sagt, ich bin der treue Zeuge, auf mich kannst du dich verlassen. Und ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu Christus zurückzukommen, sein Wort zu lesen und seine Wahrheit wieder neu zu entdecken und neu ins Herz hineinsprechen zu lassen. In der Zeit, wo wir so unsicher sind. Und in der Zeit, wo uns so viel angeboten wird. Er ist der treue Zeuge. Er ist der Erstgeborene von den Toten und ist der Herr über die Könige auf Erden. Und es ist gut zu wissen, dass Jesus der Herr ist über die Könige auf Erden. Er hat alles im Griff. Und ich bin manchmal irritiert, wenn auch Christen sagen, die Welt geht unter und alles läuft aus dem Ruder und so. Nee, vielleicht aus unserem Ruder, aber nicht aus dem Ruder Jesu. Er hat alles im Griff. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Und die ganzen Irritationen, die wir jetzt erleben, schocken Jesus nicht. Er ist der Regent über alle Könige und Präsidenten, die wir hier in dieser Welt haben. Er hat alles im Griff. Und so werden wir gegrüßt. Gott hat ein Interesse an uns und er ermutigt uns und sagt dann zu Anfang, bin ich im Mittelpunkt, sagt Gott, und ich grüße euch. Und wer sind die Adressaten? An wen geht das? An die sieben Gemeinden später. Da schreibt er das, da brauchen wir nicht drauf einzugehen. Mal sehen, ob der hier so ein... Hat er? Nö, hat er nicht. Auf jeden Fall sind das die sieben Gemeinden, die wir nicht betrachten können nachher. Es ist nur so interessant, dass die sieben Gemeinden symbolische Gemeinden sind, meines Erachtens. Es gab nämlich zu dem Zeitpunkt mehr als diese sieben Gemeinden in Kleinasien. Und warum hat er genau die rausgesucht? Ich glaube, dass Gott ganz gezielt die rausgesucht hat, weil sie symbolisch eine Kraft hatten und eine Aussage hatten, die durch alle Jahrhunderte gelten und die für alle Gemeinden gelten. Und das ist also ganz, ganz wichtig zu sehen, dass wir im Zeitalter der Gemeinde sind. Und deshalb wäre es vielleicht mal wichtig, irgendwann sich auch mal wieder diesen Sensschreiben zuzuwenden und mal zu hören, welche Art von Gemeinde sind wir gerade, was leben wir gerade, was sind unsere Stärken, was unsere Schwächen, und von Gott uns wieder die Wahrheit zusprechen zu lassen, wo sind wir und wie sollten wir leben. Er schreibt also diese Gemeinden an, aber weil sie exemplarisch sind, gelten sie auch uns. Und was ist das Thema? Das Thema ist in 1 Vers 1, schreibe meinen Knechten und zeige ihnen, was in Kürze geschehen soll. Was in Kürze geschehen soll. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, so rein emotional. Wenn ich an die Offenbarung gehe oder an die Zukunft sehe, dann verdränge ich das immer so schön. Wie mein Christsein oft aussieht, ist so ein bisschen retroperspektivisch, also ein bisschen zurückschauend. Also wenn da eine Zeitachse wäre hier und dieser Lautsprecher wäre sozusagen diese Geburt Jesu Christi und der andere Lautsprecher dort wäre, jetzt fordere ich die Kameraführung heraus, also wenn das Jesus wäre, dann ist Jesus im Jahre 0 so ungefähr geboren. Und dann hat er gelebt und gewirkt nach seinem 30. Lebensjahr 3 Jahre und dann ist er gestorben und dann ist er auferstanden von den Toten, das feiern wir mit Ostern, also aufgefahren im Himmel, da feiern wir also wirklich an Himmelfahrt und dann kommt noch Pfingsten und der Heilige Geist kommt wieder und wir finden das ganz, ganz toll und wir schauen zurück und sagen, das war super und das feiern wir jedes Jahr und wir schauen zurück und das ganze Leben und das ist also wirklich wunderbar und es fällt aber immer schwerer, sich zurückzuorientieren, oder? Und man wird ja auch älter und Weihnachten, yo, ja, puh, machen wir da wieder ein Krippenspiel und so, ja, und aber das war doch toll und wir schauen zurück und wir schauen zurück und wir schauen zurück und es fällt immer schwerer, die 2000 Jahre sich zurück zu entscheiden und auf einmal vergessen gar nicht, der Herr könnte morgen wiederkommen. Wir sind vielleicht ganz knapp vor dem Wiederkommen des Herrn. Und Offenbarung schreibt, was in Kürze geschieht. Und ich sage, haha, innerlich, ja, in Kürze, das haben die damals gedacht. Da haben sie schon 2000 Jahre in Kürze gedacht. Ich bin ja ein raffinierter Kerl. Und sage, wenn die schon 2000 Jahre gedacht haben, das kommt in Kürze, dann überrascht du mich nicht. Hey. Da machen wir ganz piano. Kann ja nochmal 2000 Jahre dauern. Aber der Herr sagt, nee, kann auch in Kürze sein. Und ich stehe vielleicht gerade vor deiner Nase. Und übrigens, ganz persönlich, und jetzt komme ich doch mal auf eine Ausrechnung, ich glaube, der Herr kommt wieder in den nächsten 50 Jahren. Das kann ich so sagen. Zumindest für mich. Oder ich zu ihm. Drehen wir es mal so rum. Und das ist schon eigentlich gesehen ziemlich kurz, oder? Und egal, ob der Herr da wiederkommt, ich weiß nicht, wann der Herr wiederkommt, aber ich weiß, dass ich ihn innerhalb wahrscheinlich der nächsten 50 Jahre abrufen werde. Und das ist ziemlich kurz in dieser langen Lebensspanne. Bist du bereit, mal nach vorne zu gucken? Und die Offenbarung ist ein ganz wichtiges Buch, dass wir nicht nur zurückschauen und immer in der Retroperspektive leben und sagen, yo, war das schön, oder im absoluten Ego, im Hier und Jetzt, sondern auch mal den Blick nach vorne wenden und sagen, was kommt da eigentlich noch auf uns zu? Ist uns die Ernsthaftigkeit, die Endlichkeit der Situation bewusst? Und die Offenbarung lehrt uns, schaut, was in Kürze geschieht. Und das geht unten weiter in Kapitel 1, Vers 7. Und da sagt er, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Der Herr kommt wieder. Und wir sollten nicht den Fehler machen, und wir machen ihn theologisch im Glaubensbekenntnis nicht, aber ich glaube manchmal emotional den Fehler, dass wir nur nach hinten schauen und ganz aus dem Auge verlieren, dass der Herr wiederkommt. Das sagen wir im Glaubensbekenntnis. Am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das wird Jesus tun. Und er kommt anders zurück. Und er kommt als Herr und König zurück. Und als Richter über diese Welt. Und sind wir bereit? Oder haben wir unsere Zeit verdattelt? Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Ich habe unten euch noch einen Schlüssel reingeschrieben. Das ist in Offenbarung 1, Vers 19 zum Thema, der Herr kommt wieder. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 19, schreibe, was du gesehen hast, schreibe, was ist und was geschehen soll danach. Das ist eine Dreiteilung, die für viele Theologen die Aufteilung der Offenbarung deutlich macht. Schreibe, was du gesehen hast, ist Kapitel 1. Das ist hier, was jetzt ist. Schreibe, was ist. Das ist der zweite Teil. Was ist? Das sind die sieben Gemeinden. Das ist Kapitel 2 und 3. Schreibe, was ist. Das ist das Zeitalter der Gemeinde. Und da sind wir jetzt drin. Und schreibe, was ist der dritte Punkt? Was kommt, was danach geschehen soll. Und wenn Kapitel 2 und 3 ist, was ist, dann müsste ja in Kapitel 4 kommen, was danach geschehen soll. Und da blättern wir mal kurz rüber in Kapitel 4, Vers 1. Und da heißt es, danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was danach geschehen soll. Und da greift Kapitel 4 das Thema auf, was wir hier in 1 haben, und geht dann weiter. Und alles, was von 4 bis 19 ist, das ist dann Endzeit. Das ist dann, was nach der Gemeindezeit kommen wird. Das nur mal so als Schlüssel für die Offenbarung. Aber mehr will ich euch damit jetzt nicht plagen. Ich möchte stattdessen meinen Blick auf Jesus wenden, weil darum soll es ja gehen. Das ist die Offenbarung von Jesus, dem Herrn und Erlöser. Und da steht etwas sehr, sehr Schönes in Vers 5. Da blättern wir nochmal hin, bitte, in Vers 5. Und da heißt es, und von Jesus Christus, 1 Vers 5, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier sind drei Dinge aufgeschrieben, die Jesus für uns tut. Und am Anfang der Offenbarung, bevor alles drunter und drüber geht und die großen Weltmächte da in die Schwingungen geraten und auf einmal Kriege kommen und das alles wirklich dramatisch wird, sagt Jesus drei Dinge. Denkt dran, ihm, der treue Zeuge, der Erstgeborene, der Herr über die Könige, ihm, der uns liebt. Und das ist auch interessant, das erste Thema hier in der Offenbarung, der erste Zuspruch an uns ist, dass Jesus sagt, ich habe dich lieb. Er könnte ja auch anders fragen. Ihm, der wiederkommt und uns richtet. Ihm, der mit Gewalt alles wieder in Ordnung bringt. Ihm, der die Bösen straft. Sondern er fängt an, ihm, der uns liebt. Und ich glaube, es ist immer wichtig zu hören, dass Jesus uns lieb hat. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir alle brauchen. Und das ist die Liebe. Und wir brauchen die Liebe voneinander, wir brauchen die Liebe untereinander, wir brauchen die Liebe in der Gemeinde, wir brauchen die Liebe in der Familie. Aber wir stellen ja manchmal fest, es ist manchmal nicht so leicht. Das ist manchmal in der Familie nicht so leicht. Man hat seine Eltern lieb, aber die sind auch manchmal sehr eigenartig, oder? Dann hat man seinen Partner lieb, das ist auch sehr, sehr schön. Aber manchmal sitzt man beide sehr müde auf dem Sofa und sagt, sei mal lieb. Oder jetzt sei mal lustig. Oder jetzt geh du mal ans Telefon. Und da brauchen wir Liebesenergie, oder? Und dann hat man die Kinder lieb, aber die Kinder sind auch manchmal spannend, gell? Und dann hat man die Gemeinde lieb, ihr habt euch ja alle lieb, ihr strahlt also so schön. Aber ich kenne auch mal Gemeinden, da ist es manchmal auch nicht so leicht. Und hat jeder so seine Eigenart. Und manchmal ist es in der Gemeinde sogar schwieriger als im Fußballverein, das ist ja ganz komisch. Aber da muss man sich nicht erschüttern lassen, nur für die Leute, die das immer beurteilen. Die Fußballvereine und die Vereine haben immer ein Ziel, deshalb streiten die sich nicht so oft, weil die eh wissen, was sie da wollen. Wenn sie angeln, gehen sie angeln, wenn sie Mountainbike gehen sie Mountainbiken und wenn sie Fußball spielen, gehen sie Fußball spielen und dann gehen sie wieder auseinander. Bei uns in der Gemeinde ist ja nicht das gemeinsame Interesse das Prägende, sondern der gemeinsame Vater. Wir sind ja eine Familie. Deshalb zoffen wir manchmal wie die Kesselflicker, weil wir eine Familie sind. Und das Interesse ist kunterbunt. Seid ihr mal mit Familie in Urlaub gefahren? Ja, da hat jeder ein anderes Interesse, oder? Ja, und deshalb, also erschüttert euch nicht, wenn ihr denkt, boah, das geht ja bei mir im Kegelverein besser zu als hier. Don't worry, ist ganz normal. Aber wir brauchen die Liebe. Und hier fängt Jesus an und sagt, ich hab dich lieb. In 1. Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, sagt er, dass darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das ist der Grund der Liebe. Und wir müssen da immer wieder zurück. Und Jesus sagt, ich hab dich lieb. Und es ist wichtig zu wissen, in den einsamen Momenten, in den unverstandenen Momenten, in den Streitigkeiten und in diesen Corona-Zeiten, wo wir vielleicht alleine zu Hause sind, einer ist da, der uns immer liebt. Und er erwartet gar nicht, dass wir aus uns das herausquetschen. Dass wir das an den Spiegel klemmen und sagen, tschakka, wir sind schön und wir haben alle lieb. Da kann ich mir da hinhängen, das funktioniert aber nur an guten Tagen. Und gerade an den Tagen, wo es mir dreckig geht, funktioniert das ja nicht. Aber zu Gott zu laufen und sagen, Herr Jesus, ich bin leer, ich bin alle, ich bin zermürbt, ich bin traurig, ich bin frustriert. Ich fühle mich allein, ich fühle mich unverstanden. Dann zu Jesus zu kommen, ich hoffe, ihr habt da eine Übung drin, euch in den Garten mal allein rauszusetzen, vielleicht einen kleinen Spaziergang zu machen, das Zimmer abzuschließen, einfach mal Ruhe zu haben und sagen, ich muss jetzt mit Gott ringen, bis seine Liebe sich wieder auszeichnet in meinem Leben. Und Jesus sagt, ich hab dich lieb. Und das ist was ganz, ganz Wunderbares, dass ich geliebt bin. Das ist übrigens auch der Wert. Wir sprechen manchmal davon, dass wir fertig gemacht werden oder heute spricht man in den Schulen, man wird Opfer. Ja, man wird Opfer, man Schicksalsschläge schlagen zu. Aber in Gottes Augen sind wir geliebt und das bringt einen Wert. Und das Zweite, er hat uns erlöst. Und das finde ich auch wichtig. Er hat uns erlöst. Und da müssen wir aufpassen, wovon wir das, was wir da lehren. Manchmal höre ich eine Theologie, die sagt immer, du bist erlöst von deinem blöden Chef, du bist erlöst von deinem schlechten Auto, du kriegst jetzt auf einmal einen Tesla, kriegst du geschenkt und wir beten, Herr Jesus. Und du stehst doch, du erlöst mich da von meinen Schwierigkeiten und ich habe ein leckes Dach und auf einmal erlöst mich der Herr und ich kriege ein niegelnagels Neues. Wie so ein bisschen Wunschkonzert, das ist nicht da. Hier wird sehr präzise gesagt, wir müssen immer hören, was uns der Herr verspricht. Wird immer schnell gesagt, der Herr verspricht also immer absolute Gesundheit. Ich weiß nicht, ob ich das schon in der Schrift gefunden habe. Ich kenne Paulus und Petrus und David und Abraham und Mose, die haben alle gelitten. Und Jeremia, ganz zu schweigen. Aber was verspricht er? Er spricht, du bist erlöst. Wovon? Von deinen Sünden. Und das ist das Kernproblem. Gottes Versprechen gilt dem Kernproblem unseres Lebens, ist das die Sünde. Das ist das, was unser Leben verbaut. Das ist unser Leben verbockt, was uns die Energie raubt. Das ist das, wo wir schuldig werden an unseren Nächsten, an unserer Familie, an unseren Eltern, an unserem Partner, an unseren Kindern. Und da werden wir alle schuldig. Ich komme da nicht durch. Ich wollte immer der beste Ehemann werden aller Zeiten. Das hat, glaube ich, nicht gut funktioniert. Ich wollte der beste Papa werden, aber da fragen Sie mal meine 4 Kinder. Also ist der beste Chef. Oh, da fragt man meine Kollegen. Du wirst schuldig. Ich will's ja nicht. Und es soll auch keine Entschuldigung sein. So nach dem Motto, so bin ich halt, ich mach so weiter. Aber ich weiß in den ruhigen Momenten meines Lebens, wo ich schuldig geworden bin an anderen Menschen. Und ich habe da 2 Möglichkeiten. Das eine ist, das zu verdrängen und sagen, das war ich gar nicht und die anderen sind doof. Oder wirklich, dann kannst du am Ende auch Ende machen, weil wenn du schon schuldig bist, dann was willst du dann machen? Dann kannst du auch einpacken. Und ich glaube, es gibt den dritten Weg, immer wieder zu Jesus zu kommen und sagen, Herr, vergib mir, löse mich von diesen Belastungen. Löse mich davon. Und das Schöne ist, Erlösung löst mich von dieser Schuld. Und das Schöne ist, ich kann dann befreit leben, oder? Wir sind befreite Menschen. Übrigens in Matthäus 1, so fängt übrigens das Neue Testament an, in Matthäus 1, nach vielen Jahren der Stille, fast 500 Jahre, hat Gott kein klares Wort mehr gesprochen. Und mitten in das Drama, in ein besetztes Land, wie im Irak, Iran, Afghanistan, mitten in ein furchtbar geschundenes Land hinein, wird Jesus hineingeboren. Und da heißt es in Matthäus 1, Vers 21, ich glaube, ich habe es euch auch hingeschrieben, da heißt es, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Das ist griechisch für das hebräische Wort Jehoshua, und Jehoshua heißt, der Herr ist Rettung oder der Herr rettet. Denn er wird sein Volk retten. Punkt. Und wenn ich jetzt guter Jude wäre, würde ich sagen, ja, super, endlich schmeißt einer die Römer raus, ich werde gerettet, der Messias kommt, endlich beginnt das tausendjährige Reich und wir werden alle an unserem Olivenbaum sitzen und an unserem Weinberg, kein Krieg und ich werde alle reich sein, jeder hat einen Pool. Aber das ist nicht der Satz, da gibt es keinen Punkt. Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Seht ihr, das Anfang des Neuen Testament wird Jesus vorgestellt, er wird dich retten vom größten Problem deines Lebens, von deinen Sünden. Und am Ende, in der Offenbarung, hat er das versprochen, ich bin der dich rettet von deinen Sünden. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber seht ihr, manchmal muss man die Sünde ja nicht einreden. Da sitzt man da manchmal beim Abendmahl und überlegt sich, oh, was habe ich alles Schlechtes getan? Dann fällt einem gar nichts ein. Das ist manchmal auch echt doof. Aber seht ihr, manchmal muss ich mir nicht einreden. Da steht die Sünde schreiend vor mir, oder? Und dann rutsche ich hinten in die Gemeinde rein als allerletztes und bin als allererste wieder drauf, damit mich keiner sieht, keiner anspricht. Und für die Momente ist es wichtig, nicht für die anderen, aber für die Momente, die wissen, da bin ich schuldig geworden und ich werde schuldig und ich bin schuldig, zu wissen, Jesus hat mich erlöst. Und das befreit mich. Deshalb kann ich hier stehen und atmen. Und das ist das Schöne am Glauben, dass der Dreck weg ist. Und dann kommt noch ein letztes und er sagte, er hat uns lieb, er hat uns erlöst und er macht uns zu Königen und Priestern. Und das ist ein Begriff aus 2. Mose 19, Vers 5 und 6, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr Könige und Priester seid. Ihr müsst das mal lesen, jetzt nicht, aber wenn ihr zu Hause seid, schaut es euch mal an. Da steht dann was, ich habe euch erwählt, dass ihr Könige und Priester seid in der Welt, denn die ganze Welt gehört mir. Und das sagt er im 2. Mose 19. Im 2. Mose 20 kommen die 10 Gebote. Das heißt, da erwählt Gott sein Volk zu einem Volk und sagt, ihr kriegt jetzt eine Satzung, eine Verfassung. Und dann gibt er in Kapitel 20 die 10 Gebote. Das ist eine Satzung. Das ist das Grundgesetz für Israel. Und in Kapitel 19, das ist das Vorwort zum Gesetz. Und das ist so die Präambel dieser Verfassung. Und er sagt, ihr seid mir ein königliches, priesterliches Volk, dass ihr hinausstrahlt in diese Welt, wie toll es mit Gott zu leben. Gott hatte Adam, der bis ewig und noch lebte, 900 Jahre, um den Leuten zu sagen, wir sind aus dem Paradies geflogen und die Menschen haben aber immer weniger an Gott gesucht. Dann kam die Sintflut, dann hat er Noah gehabt, der hat gerade überlebt, mit Gott geredet, der hatte wieder fast 900 Jahre gelebt und konnte allen Menschen sagen, so ist es mit Gott zu leben. Als der weg war, hat Gott gesagt, jetzt suche ich mir eine Sippe und hat Abraham erwählt, dass Menschen Abraham fragen können, wie ist es mit Gott zu leben. Und wieder nach 500 Jahren hat er jetzt sein Volk erwählt, um als Priester hinauszugehen in die Welt. Wenn Gott jemand erwählt, ist es nicht, um zu sagen, ich habe dich lieb und die anderen nicht, sondern ich erwähle dich, damit du die anderen, die ich auch lieb hast, prägst und rufst. Und das hat er schon dem Volk Israel gesagt. Und genau diesen gleichen Satz sagt er jetzt uns Christen. Und das sagt er in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Kann man auch nochmal in Ruhe nachlesen. Fazit. Hier in der Offenbarung 1, Vers 6 sagt er, ihr seid königlich und priesterlich, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, steht im 1. Petrus. Und wir sind erwählt, nicht, dass wir Christen uns selbst drehen und sagen, boah, haben wir es gut, sind wir nicht toll, sondern damit wir hinausgehen in diese Welt und dort leuchten. Denn Gott hat die ganze Welt lieb. Und das Schöne ist, dass Gott uns eben nicht nur liebt und Gott sagt, ich fülle deinen Liebestank immer wieder neu, komm zu mir, ich bin stetig, ich vergebe dir die Sünden, sondern ich erwähle dich, du kriegst eine Aufgabe. Seht ihr, manche Leute sagen, was mache ich eigentlich der Welt? Manche Leute sagen auch, was ist der Sinn? Warum lebe ich eigentlich? Es kann doch nicht einfach wahr sein, dass ich hier nur ein bisschen Gartenarbeit mache und dies und das. Nee, es gibt einen tieferen Sinn. Der Sinn ist, dass du hinaus leuchtest in die Welt. Für die, die die Klappe nicht halten können, so wie ich, die müssen reden. Für die, die mehr praktisch veranlagt sind und sagen, oh, ich sag da lieber nichts, dann tu es praktisch. Leuchte für Jesus. Sei eine Priesterin, eine königliche Priesterin, ein königlicher Priester für Jesus. Und dann kommt Pep in dein Leben. Und dann kommt auch Würde in dein Leben. Gott will dich gebrauchen, um Menschen zu retten. Und Gott sagt, ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Und wir drehen uns im Kreis und sagen, was machen wir und was soll das alles sein? Und Gott sagt, da gibt es so viele Menschen, die mich noch nicht kennen. Willst du nicht zu ihnen gehen? Viele Leute fragen mich immer, was ist der Sinn im Leben? Ich sage, ich komme gar nicht zum dritten, vierten Punkt, weil ich schon beim ersten hänge, Menschen zu Jesus zu führen und zu begleiten. Nicht zu Christen zu machen, das kann eh nur Gott, aber sie dorthin zu verweisen. Und das steht hier. Jesus macht uns royal. Bist du dir sicher? Bist du gewiss, dass du königlich bist? Dann kommt noch eine ganze Menge andere Sachen, die lassen wir mal weg. Und das Letzte ist, wo Jesus nochmal vorgestellt wird in Offenbarung 1, Vers 17. Und da heißt es am Ende, und als ich ihn sah, 1, Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und das heißt eigentlich nur eins, Jesus hält alles in der Hand. Er hat die Schlüsselgewalt. Er hat die Schlüsselgewalt. Er hält die Schlüssel in der Hand zu Tod und Hölle. Er sagt später mal, ich schließe zu und da macht keiner auf. Und ich mache auf und da macht keiner zu. Seht ihr, es ist entspannend, mit einem mächtigen Jesus zu rechnen. Wir rütteln manchmal an Türen und sind verzweifelt, aber vielleicht sagt Gott, hey, die geht gar nicht auf, ich habe das gar nicht vor. Lasst uns hören, wo Gott Türen auch zulässt. Es gibt Dinge, die werden wir nie erreichen. Es gibt Dinge, wo sagt, das Kapitel ist geschlossen. Ich denke zu mir, Stefan, du wirst nie mehr einen Doktor machen. Ich sage, Herr, wäre aber schön. Könnte ich mich als Dr. Stefan Kiene vorstellen? Und er sagt, dein Gehirn reicht da nicht, Stefan, gewöhn dich dran. Das ist gut, dann ist die Tür zu. So what? Ich bin doch königlich. Ich bin doch royal. Da hängt es doch nicht an meinem Doktortitel. Wenn einer den hat, soll er den machen. Wenn die Tür aufgeht, sollen wir sie nutzen. Und der Herr Jesus schließt zu und dann kriegst du es nicht auf. Und der Herr Jesus schließt auf und dann kriegst du es nicht zu. Und er macht die Hölle zu und auf. Er ist der König und der Sieger über das Totenreich. Und er hat alles im Griff. Und er hat auch die Gemeinde im Griff. Da heißt es nämlich, er hat die sieben Sterne, das ist ein Symbol für die sieben Gemeinde, die Repräsentanten in der Hand. Und er sagt, ich halte dich fest. Ich halte dich fest. Ich halte die Gemeinde fest. Und das ist auch wichtig. Viele Leute kollabieren und kriegen Schnappatmung hier in Zeiten Corona und sagen, oh, die Gemeinde. Ist doch schön, wenn man sie wieder treffen kann. Mal mit Musik, mal ohne Musik. Mal mit Deko, mal ohne Deko. In kleinen Gruppen, in großen Gruppen. Dann gehen wir alle mal durch den Park. Dann geht's doch auch an der frischen Luft. Aber dann wird's im Winter kalt. Dann müssen wir halt uns warm anziehen und dann gibt's den Gottesdienst nur in 5 Minuten. Oder wir telefonieren rum. Oder was auch immer. Lasst uns kreativ sein. Gottes Gemeinde ist nicht tot zu kriegen. Hat er selbst versprochen. Die Pforten der Hölle werden euch nicht überwinden, bis ich wiederkomme. Dass wir kreativ sein müssen und dass wir es nicht haben, wie gewohnt und dass es Einschränkungen gibt, ja. Aber lasst uns beten, wie können wir das überwinden? Aber Gott hat die Gemeinde in der Hand und nicht wir. Und das muss ich mir immer wieder sagen. Der Herr hat mein Missionswerk in der Hand, nicht ich das Missionswerk für Gott. Der Herr hat meine Familie in der Hand, nicht ich die Familie. Ich habe nichts in der Hand bei meiner Familie. Wenn du jung bist und noch nie eine eigene Familie hast, wundere dich später nicht. Wir haben doch nichts in der Hand, oder? Beruflich, es ist immer so. Nee, was ist schon so? Uns haben sie die Klostermühle am 15. März, kein Besuch mehr, abgeschlossen, Feierabend. Kein Gast, kein Einnommen, ihr kennt das. Das, was wir uns nie hätten vorstellen lassen, da denkt man, na gut, in 2 Wochen geht es wieder weiter. Jetzt hängen wir schon ein halbes Jahr an dem Quark. Aber der Herr hat den Schlüssel über die Gemeinde und er hält uns. Und da dürfen wir doch entspannt sein, oder? Ich wünsche dir, dass du es immer wieder lernst zu sehen, der Herr hat dich lieb, er hat dich erlöst und er hält dich. Und das ist das, worum Christsein für mich Freude ist. Nicht, ich muss die Welt lieben. Da kommen wir ja manchmal so in den frommen Kreisen. Jetzt müssen wir die Welt lieben. Nein, der Herr muss erstmal mich lieben. Ich komme erstmal wie ein trockener Schwamm und sage, Herr Jesus, ich kann hier niemand mehr lieben. Ich möchte von dir geliebt werden. Herr Jesus, ich möchte, dass du mich von meinen Sünden erlöst, dass ich wieder befreit atme, ohne schlechtes Gewissen. Ich möchte, dass ich deine Aufgabe wirklich gut nachfolge. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich festhältst. Meine Familie, meine Gemeinde und meinen Beruf und meine Gesundheit und mein Leben. Und so fängt die Offenbarung an, bevor das ganze Gruselige erst losgeht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du am Anfang der Offenbarung uns erstmal Mut machst, uns daran erinnerst, dass du uns liebst. Danke, dass auch wenn andere Menschen uns nicht lieben, du uns liebst. Danke, dass du uns die Sünde vergibst. Danke, dass du uns royal machst, mit einem Auftrag wirklich segnest. Und danke, dass du uns festhältst. Unsere Gemeinde, unser Leben, unsere Familie und alles, was in unserem Leben ist. Danke, dass wir geborgen sind in deiner Hand. Amen. Und da passt das Lied jetzt ganz gut. Du bist ein wunderbarer Hirt, der uns zu frischem Wasser führt und uns versorgt.